Ich bin schön. Und ich bin gesund. Ich habe einen guten Job. Ich habe sehr wertvolle Freunde. Ich habe eine tolle Familie. Ich kann fast grenzenlos reisen, wenn Corona nicht ist. Ich kann mit meinem Verstand auch durch die Brille der Wissenschaft diese Welt erforschen. Scheinbar grenzenlos scheint mir diese Welt offen zu stehen. Hier in der Schweiz ist so vor allem mein Leben geprägt von Wohlstand, ja, von einer gewissen Sicherheit. Die meisten Schweizer oder die meisten Bewohner der Schweiz dürfen Politik maßgeblich mitprägen. Uns geht es gut. Für was brauchen wir da noch Gott? Was soll mir denn der Glaube an diesen Gott der Bibel, diesen christlichen Glaube überhaupt bringen? Das ist so die Frage, die uns ja heute beschäftigt, auch in der Predigt. Ein Kollege, der erzählte mir von einem Freund, der sehr offen war für den christlichen Glauben. Und als sie so immer wieder auch im Gespräch waren über eine längere Zeit, kam dieser Freund zu dem Schluss, dass er diesen Glauben irgendwie nicht braucht, dass es für ihn nichts wäre. Er sagte zu meinem Kollegen, ja, es ist gut, wenn du irgendwie dort was rausziehen kannst an Zufriedenheit oder auch ja, einer inneren Ruhe. Aber ich habe alles. Ich bin glücklich. Mir leuchtet nicht ein, warum ich diesen Gott brauche und an ihn glauben soll. Glaube, was bringt's mir? Das ist der Titel unseres Gottesdienstes, auch von der Predigt. Und am Anfang muss ich gleich mal hier einen Hinweis geben. Theologisch gesehen ist diese Frage voll daneben. Diese Frage ist egoistisch und, glaube ich, am Ziel vom christlichen Glauben überhaupt vorbei. Was bringt's mir? Der christliche Glaube, der lebt von einer persönlichen Beziehung zu einem lebendigen Gott. Und wie schräg und eigenartig ist es, in einer Beziehung zu fragen, ob es mir was bringt. Also, wenn ich daran denke, als ich damals Annalena, meine Frau, kennengelernt habe und auf Basis von dieser Frage entschieden hätte, ob ich mit ihr zusammen sein will oder nicht, weiß nicht, ich glaube, wir wären heute nicht mehr zusammen. Schlechte Grundlage, diese Frage für eine Beziehung, für eine Liebesbeziehung. Aber genau das ist ja, was Gott möchte. Wir haben hier dieses Wort Gottes und es ist eine einzige Liebesgeschichte, eine Liebeserklärung von Gott an uns Menschen. Warum sollten wir uns überhaupt diese Frage stellen, was bringt's? Und doch ticken wir so. Wir fragen uns das ständig, ob es uns was bringt. Ich weiß nicht, ich stecke jetzt nicht in den älteren Generationen drin, die sind vielleicht mit dieser Frage noch nicht so groß geworden. Spätestens in meiner Generation hat es Fuß gefasst. Ich glaube auch ihr seid an dem Punkt, wo an einem Ort auch in der Generation unterwegs, wo ständig diese Frage fällt. Ich tue nur das, was sinnvoll ist, was mir was bringt, wo ich einen Nutzen draus habe. Warum sollte ich es sonst auch machen? Hier in der Schweiz grenzenlose Möglichkeiten, scheinbar Glück ohne Ende. Wenn wir mal genau hinschauen, müssen auch wir Menschen, egal wie glücklich wir hier sind, Grenzerfahrungen machen. Unsere Technologie hier in dieser Welt, die stößt nach wie vor auf massive Grenzen. Die Natur, die kann nicht kontrolliert werden, nicht gebändigt werden. Auch Politik scheitert immer wieder. Die Kriege auf dieser Welt, die versucht werden zu beenden, die brechen immer wieder neu aus, breiten sich immer wieder neu aus. Wir ärgern über andere, so dass sogar Hass untereinander entsteht. Es ist schon die Frage, ist das wirklich hier alles auf dieser Welt? scheinbar grenzenlos und doch an massive Grenzen gebunden? Ich glaube, dass wir eine Sehnsucht im Herzen haben nach einem Ort von der Zufriedenheit, nach einem Ort von der Ruhe, nach dem Ort, wo man hinkommen kann, die Seele baumen lassen kann und mal wirklich so richtig ausspannen kann. Ein Ort des Friedens. Möchte ich persönlich fragen, trägst du nicht auch irgendwo in deinem Herzen genau diese Sehnsucht nach diesem Ort des Friedens? Wenn du mal so in dich hineinhörst, nach was sehnt sich dein Herz denn wirklich? Die Bundianer, wir vom Leiterteam vom Bundi, wir sind dieser Überzeugung, dass es genau bei Jesus Christus diesen Ort gibt, wo diese Sehnsucht gestillt wird. Und diese Sehnsucht nach dieser Zufriedenheit, ich sage sogar mal nach dieser anhaltenden Zufriedenheit, nach einem anhaltenden Frieden, der kommt nicht von ungefähr. Diese Sehnsucht, die hat uns Gott ins Herz gelegt. Wir lesen zum Beispiel in Prediger 3, Dennis, wenn du jetzt mal die Folie startest, genau. Prediger 3, Vers 11, das sagt König Salomo im Alten Testament, alles hat Gott schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Also ob du glaubst oder nicht, du hast von Gott die Ewigkeit ins Herz gelegt bekommen. Es kommt nicht von ungefähr, dass du dich sehnst nach diesem Ort des Friedens, diesem Ort des lebendigen Lebens, der Ewigkeit bei Gott. Und Augustinus, der hatte das auch erkannt und der betete, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, o Herr. Wir haben also etwas in uns. Jeder Mensch trägt es in sich. Was über das hinausgeht, was wir hier auf dieser Welt sehen und erleben können. Es gibt etwas, was wir noch nicht erfahren können und vielleicht doch auch schon ein Stück weit erfahren können. Und das ist dieser Ort des Friedens, der Zufriedenheit, anhaltende Ruhe. Und Micha, der wird uns jetzt so ein bisschen aufzeigen und beschreiben und ein Bild vor Augen aufmalen, wie dieser Ort aussieht.
Dieser Ort des Friedens ist der Himmel. Und in der Offenbarung hat Johannes den Himmel ziemlich genau beschrieben. Oder anders gesagt, das neue Jerusalem. Er hat gesehen, wie das neue Jerusalem vom Himmel auf die Erde kommt. Und das heißt, diese Stadt ist himmlisch. Im Himmel muss es also mindestens genauso schön sein. Und Johannes hat eine ziemlich genaue Beschreibung des neuen Jerusalems gemacht. Die Stadt hat die Herrlichkeit Gottes. Sie leuchtet wie die alleredelsten Edelsteine der Welt. Die Stadt hat 12 Tore, auf denen die Namen der 12 Stämme Israels stehen. In jede Himmelsrichtung 3 Tore. Die Mauern der Stadt haben 12 Grundsteine, auf denen die Namen der 12 Apostel von Jesus stehen. Die Stadt ist riesig. Die Seitenlänge der Stadt beträgt 2220 Kilometer. Das ist 30 Mal die Strecke von Basel bis nach Zürich. Der Kern der Mauer besteht aus Jaspis. Und die Stadt ist aus purem Gold, so rein wie Glas. Die Tore der Stadt bestehen aus Perlen, jedes einzelne Tor aus einer einzigen Perle. Und die Straßen der Stadt sind aus Gold. In der Stadt sieht man keinen Tempel, denn Gott ist in der Stadt. Er ist ihr Tempel. In der Stadt braucht man auch keine Sonne mehr, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet die ganze Stadt. Und in die Stadt wird auch nichts Unreines hereinkommen. Wenn man jetzt an Gott denkt, dann denkt man vielleicht, er muss sicher auch einen Thron haben. In der Offenbarung wird auch wird Johannes auch dieser Thron gezeigt. Danach sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach: Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und der Sarder, und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner, und 7 Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die 7 Geister Gottes. Johannes wurde etwas unvorstellbar Schönes gezeigt. Er hat Dinge gesehen, die es hier auf der Erde gar nicht gibt. Johannes braucht hier sehr oft sehr wertvolle und edle Materialien. Auch heute sind fast alle diese Materialien noch unbezahlbar in größeren Mengen. Und wir müssen bedenken, dass Johannes vor 2000 Jahren gelebt hat. Damals gab es noch keine Wolkenkratzer aus Glas oder schön geteerte Straßen, geschweige denn Strom, Internet oder Fernsehen. Und trotzdem ist die Stadt, die Johannes da beschreibt, für uns eine ziemlich schöne Stadt. Doch ist eine Stadt aus purem Gold wirklich schön? Ich glaube nicht, dass der Himmel nur aus Gold bestehen wird. Johannes hat etwas gesehen, für das wir Menschen noch überhaupt keine Worte haben. Er hat einfach das beschrieben, was er gesehen hat. Und er hat die wertvollsten irdischen Materialien verwendet, um der Schönheit des Himmels auch nur annähernd gerecht zu werden. Wir können also davon ausgehen, dass der Himmel noch 10.000-mal schöner sein wird, als das, was Johannes uns beschrieben hat. Um euch ein wenig in die Lage von Johannes zu versetzen, ihr kennt doch sicher alle den Farbkreis. Und neben den Farben aus dem Farbkreis gibt es noch ein paar andere Farben, wie zum Beispiel die Neonfarben. Und jetzt denkt euch doch mal eine neue Farbe aus, eine Farbe, die es auf der Erde noch nicht gibt. Ich glaube, ihr merkt ziemlich schnell, das geht nicht. Man kann sich nicht etwas vorstellen, was man noch nicht gesehen hat. Und genauso ging es Johannes, als er für uns, die den Himmel noch nicht gesehen haben, den Himmel beschrieben hat. Doch im Himmel erwartet uns nicht nur Gold und viele Edelsteine. Im Himmel gibt es auch eine geistliche Schönheit. In der Bibel wird uns gesagt, dass es im Himmel kein Leid und nichts Böses mehr geben wird. In Offenbarung 21, Vers 4 steht: Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Man sagt, dass der Löwe und das Lamm friedlich nebeneinander liegen werden. Es wird keine Tränen mehr geben und niemand muss sich um irgendetwas Sorgen machen. Wir werden einfach nur glücklich sein. Dazu kommt, dass wir in der Gegenwart Gottes leben werden und das bis in Ewigkeit. Wenn man das Wort Ewigkeit hört, denken vielleicht einige, es könnte einem langweilig werden im Himmel. Doch Langeweile ist ein negatives Gefühl und im Himmel wird es nichts Negatives geben. Das heißt, ich kann euch alle beruhigen. Außerdem glaube ich, dass wir im Himmel genug erleben werden. Und in unmittelbarer Nähe von Gott zu leben, wird sicher auch eine neue, spannende Erfahrung sein. Jetzt haben wir genug Gründe, warum wir uns auf den Himmel freuen können und warum sich der Glaube lohnt. Aber warum gibt es denn trotzdem so wenig Christen, vor allem bei uns in der westlichen Welt? Wir haben ja nichts zu verlieren. Und selbst wenn es Gott am Ende nicht geben sollte, von was ich nicht ausgehe, haben wir trotzdem kein schlechtes Leben. Warum glauben denn trotzdem nur so wenig Menschen an Gott? Darüber wird uns David jetzt mehr erzählen.
Ja, wieso glauben trotzdem allem so wenige Menschen an Gott? In Markus 10, 17 bis 30 steht, dass eines Tages ein Mann zu Jesus kam und ihn auf den Knien fragte: Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortete: Weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kennst doch seine Gebote: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sage nichts Unwahres über deinen Mitmenschen, du sollst nicht betrügen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, antwortete der junge Mann, an diese Dinge habe ich mich von Jugend an gehalten. Jesus sah ihn voller Liebe an. Etwas fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Über diese Forderung war der Mann tief betroffen. Traurig ging er weg, denn er war sehr reich. Alles, was wir irdisches besitzen an Reichtum, baut nur eine Barriere zu dem, was Gott uns eines Tages schenken möchte. Dieser Mann bemühte sich sehr, ein Leben mit Gott zu leben und nach seinen Regeln zu handeln. Doch sein Herz war am falschen Ort. Er hing sein Herz an irdischen Reichtum. Und wie wir in Vers 22 lesen können, war er auch nicht bereit, daran etwas zu ändern. Vielleicht hängst du nicht an Reichtum oder Geld. Ich glaube auch nicht, dass Jesus hier wie mit dem Finger auf die Reichen zeigen will, sondern vielmehr ganz allgemein sagen will, dass alles, was wir über Gott stellen, eines Tages dann, wenn es wirklich zählt, nichts mehr zählen wird. Zudem hat das Ganze noch einen ganz anderen Haken. Kennt ihr auch eine Person, wie Tobi sie vorhin beschrieben hat, die das Gefühl hat, Jesus nicht zu brauchen, weil er schon alles hat? Für was brauche ich Gott? Ich habe Geld, ich bin gesund, ich habe eine tolle Familie und sehr wichtige Freunde, ich mache eine gute Ausbildung oder habe eine gute Arbeitsstelle. Für was brauche ich Gott denn noch? Wenn jemand reich ist, auf dieser Erde schon alles kaufen kann, was er möchte und mehr als glücklich ist, wie soll er sich denn den 10.000-fach schöneren Himmel vorstellen? Das geht doch gar nicht, wenn er hier schon das Beste hat, was er sich vorstellen kann. Stell dir mal vor, du wohnst auf einem Berg. Die Aussicht ist wunderschön und jeden Morgen wirst du von der Sonne geweckt und jeden Abend kannst du mit der Sonne Abendessen. Doch wenn du die wenigen Meter weiter hochläufst und über den Berg sehen kannst, siehst du, dass auf der anderen Seite noch ein viel höherer und viel mächtiger Berg steht. Doch, und von diesem Berg ist die Aussicht noch viel, viel schöner. Doch wenn du auf dem ersten Berg schon mehr als zufrieden bist, wieso solltest du denn die Motivation oder der Wille haben, erstmals diesen Berg überhaupt zu erkundigen, ganz geschweige davon, aufzusteigen und dort zu wohnen? Im Sola 2020 hatten wir mal eine Andacht, da wurde unsere Beziehung zu Gott mit einem Stück Papier verglichen. Auf diesem Blatt steht alles, was wir Gott nicht abgeben möchten von unserem Leben. Zum Beispiel, Jesus, nimm mein ganzes Leben, aber der Freitagabend, den will ich für mich behalten und machen können, was ich will. Jesus möchte das nicht. Jesus möchte, dass wir unser ganzes Leben ihm abgeben und voll mit ihm unterwegs sind. Er möchte, dass wir ihm vertrauen und nicht unser Herz an irgendetwas Irdisches oder an irdischen Reichtum hängen. Und auf keinen Fall daran festhalten, wie dieser wohlhabende Mann. In Vers 23 steht: Da schaute Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen: Wie schwer ist es doch, für die Reichen in Gottes neue Welt zu kommen? Ehe er sah, wie entsetzt seine Jünger über diese Worte waren. Deshalb betonte er noch einmal: Ja, wie schwer ist es doch, in die neue Welt Gottes zu gelangen? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes neue Welt kommt. Darüber erschraken die Jünger noch mehr. Jesus meint hier mit diesem Nadelöhr nicht das Ende einer Nadel, sondern einen kleinen Stadteingang für den Fußverkehr. Doch dies passt noch viel mehr. Denn was musste ein Kamel machen, um durch so ein Nadelöhr zu gehen? Es musste alles abladen, alles Gepäck musste es niederlegen und es musste einzeln durchgetragen werden. Das möchte Jesus auch von uns. Jesus möchte, dass wir alles abladen, dass wir alles ihm geben und ihm die Verantwortung übergeben und ihm zu 100% vertrauen. Er will, dass wir mit dem weißen Blatt kommen und nicht irgendwas darauf schreiben. Und er will auch nicht, dass wir irgendwie unseren Freitagabend mit in die Stadt nehmen. Wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, dass die Jünger sich fragen, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie an und sagt, für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Für ihn ist alles möglich. Hier betont Jesus noch einmal, dass es ohne Gott nicht möglich ist und dass wir ihn brauchen. Jetzt fragte Petrus, aber wie ist es mit uns? Wir haben doch alles aufgegeben und sind mit dir gegangen. Jesus antwortet, das solltet ihr wissen. Jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Reichtum zurücklässt, um mir zu folgen und die rettende Botschaft von Gott weiterzusagen, der wird schon hier alles hundertfach zurückgehalten. Häuser, Geschwister, Eltern, Kinder und Besitz. All dies wird ihm, wenn auch mitten unter Verfolgungen, hier auf dieser Erde gehören und außerdem in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Viele, die jetzt einen großen Namen haben, werden dann unbedeutend sein. Und andere, die jetzt heute zu den Letzten gehören, werden dort zu den Ersten gehören.
Jesus dreht den Spieß um. Er stellt die Dinge auf den Kopf. An dem Ort, wo du dich vielleicht momentan befindest und nach Sicherheit, nach Frieden suchst, nach dieser anhaltenden Zufriedenheit, dort wirst du vielleicht nicht das finden, was dein Herz am meisten danach sehnt. Gott hat uns diese Ewigkeit ins Herz gelegt und er ist es auch der, der sie zufriedenstellend stillen kann. Ich weiß nicht, an welcher Sache du gerade dran bist, an welchem Ort du nach dieser inneren Zufriedenheit, nach diesem Frieden suchst. Es können ganz banale Sachen sein. Vielleicht ist es das nächste Produkt, wo du dir auf Galaxis schon ausgesucht hast und kaufen möchtest. Vielleicht sind es die nächsten hunderte Franken, die du verdienen möchtest. Vielleicht ist es auch das tausendste Like auf deinem Instagram-Foto. Vielleicht wünschst du dir, dass zu Hause bei euch dieser Streit endlich aufhört. Vielleicht arbeitest du dich auch an deiner Arbeitsstelle kaputt, nur um dein Ansehen zu bewahren. Ich weiß es nicht, wo die Orte sind, wo du Zufriedenheit suchst für dein Herz. Glaube, was bringt's mir? Jesus Christus sagt, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Auf der Suche nach diesem Frieden an den unmöglichsten Orten auf dieser Welt kann es ganz schön mühsam werden, diesen Frieden zu suchen. Und Jesus Christus sagt, kommt zu mir. Ich bin derjenige, der euch Ruhe schenken möchte. Amen.